Und herzlich willkommen euch allen zur 71. Pfingsttagung in Boppengrün. Super, dass ihr alle da seid. Ich selbst habe es nicht so weit gehabt. Ich bin Pfarrer im Nachbarort in Geroldsgrün. Viele sind aus der Umgebung gekommen, aber einige auch von weit her. Ich bin mal ein bisschen neugierig. Wer ist denn da, der mehr als eine Stunde Anfahrt hierher hatte? Einfach mal winken. Super, schön, dass ihr da seid. Nur habe ich gehört, dass einige noch viel weiter gekommen sind aus dem Ausland. Da ist jemand aus Norwegen da, aus der Schweiz. Wo seid ihr denn? Alle aus dem Ausland. Ja, herzlich willkommen hier im Frankenwald. Tut mir leid, ist ein bisschen frisch da, aber trotzdem schön und es regnet nicht. Das ist doch super. Einige sind auch mit dem Fahrrad gekommen. Wer ist denn mit dem Fahrrad angereist? Und manche sind sogar hergewandert. Wo sind die denn? Super, ihr habt es geschafft. Klasse. Ja, ich habe gehört, gestern ist hier eine Frau vorbeigekommen auf dem Fahrrad. Die kam aus England, war unterwegs nach Australien und hat sich jetzt nach Boppengrün verirrt. Hätte eigentlich gleich auf der Pfingsttagung bleiben können. Wer ist denn eigentlich zum ersten Mal hier auf der Pfingsttagung? Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ein kräftiger Applaus für alle, die zum ersten Mal da sind. Es sind viele Grüße eingetroffen. Einiges davon steht im Gästebuch, zum Beispiel Grüße aus Haiti, aus Schweden, aus England, aus Australien und aus dem Freibad in Hof. Wer Näheres wissen will, kann einfach mal ins Gästebuch schauen. Herzliche Grüße an alle, die jetzt nicht hier sind, die aber den Livestream im Internet schauen. Auch mit euch sind wir verbunden. Wir starten mit dem Lied, das angegeben ist im Programmheft, Bahnt einen Weg, unseren Gott. Jetzt habe ich ein wenig gefragt, woher kommt ihr? Und diese Frage kann man auch persönlicher hören. Aus welcher Situation kommst du? Vielleicht auch aus welchen Schwierigkeiten? Vielleicht hat mancher das Gefühl, ich komme eigentlich von weit weg, jetzt nicht äußerlich, sondern innerlich. Ich habe das Gefühl, ich habe mich von Gott entfernt. Und ich glaube, dann ist diese Tagung eine ganz große Chance für dich, hin zu Gott, zurück zu Gott zu kommen. Wir werden in diesen Tagen viel von Nehemia hören. Und die Geschichte von Nehemia beginnt damit, dass die Stadt Jerusalem in Trümmern liegt. Die Mauern zerbrochen. Und vielleicht liegt auch unter uns manches in Trümmern. Hoffnung zerstört. Liebe zertreten. Glaube zerronnen. Vor einigen Tagen bin ich auf einen Vers aus dem Buch Jesaja gestoßen, 51. Kapitel, der hat mich sehr ermutigt. Da steht über Jerusalem: Der Herr tröstet alle ihre Trümmer. Wisst ihr, was der Name Nehemia bedeutet? Der Herr hat getröstet. Könnte das auch auf dieser Pfingsttagung geschehen? Nehemia und dann alle Israeliten sind umgekehrt zu Gott. Und ich glaube, solche Umkehr braucht es auch unter uns. Jesus Christus, du bist hier und du siehst uns. Du weißt, woher wir kommen. Du weißt, ob wir uns von dir entfernt haben. Du weißt um die Trümmer in unserem Leben. Aber du bist der Heiland. Und so bitten wir dich, heile uns. Bau uns wieder auf. Rede du zu uns. Und hilf uns hören. Amen. Ich glaube, das Entscheidende an diesem Wochenende ist nicht das Wetter, ist auch nicht die Atmosphäre, sondern das Entscheidende ist, dass Gott redet und dass wir hören. Gott spricht durch Menschen zu uns. Und so sind 5 Redner gekommen, die uns Gottes Wort auslegen werden. Und sie bitte ich jetzt mal alle auf die Bühne. Steffen Kern, Pfarrer, Journalist, Buchautor und Vorsitzender des Württembergischen Gemeinschaftsverbandes APIS. Du kommst aus dem Schwabenland. Herzliches Beileid heute, dass der VfB absteigt. In deiner Heimat herrscht heute sicher Trauer, oder?
Lieber Daniel, es ist richtig, ich bin Schwabe. Und ich habe eigentlich versucht, bis jetzt fröhlich zu sein, weil ich nicht zu Hause bin. Schöne Begrüßung, muss ich sagen. Ja, als Freund des VfB Stuttgart hoffe ich auf Pfingsten, auf den Geist Gottes, auf Aufwind, auf Aufstieg. Auf Blick auf Jesus, und ich glaube, wir haben Verheißungsvolles vor uns, aber ein bisschen Trauer werde ich in diesen Tagen, glaube ich, mit mir herumtragen. Ich bitte um Mitleid. Ja, danke.
Du weißt ja, Nehemia, der Name, der Herr hat getröstet und so weiter. Heinz Spindler, du kommst aus dem Frankenwald. Du warst Direktor des Fackelträgerzentrums Bodenseehof. Arbeitest jetzt in Serbien unter Roma und unter ehemaligen Drogenabhängigen.
Ja, ich wünsche einen schönen guten Abend und ich freue mich ungemein, dass ich hier sein darf. Für mich, ich habe heute gedacht, als ich durch den Wald lief, wie Wohnzimmer. Hier saß ich mal unter einem Baum, nachdem ich zum Glauben gekommen bin und hier mitkochen durfte. 1989, das war für mich das größte Geschenk. Und kann es manchmal trotzdem nicht fassen, dass ich jetzt hier stehen darf. Wie auch immer, das Motto dieser Tagung lautet, hin zu Gott, und das ist alles, was ich uns allen wünsche, hin zu Gott, wirklich hin zu Gott.
Danke. Dr. Albrecht Kellner, Physiker, über 20 Jahre tätig für eine internationale Raumfahrtfirma, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf, sowas habe ich noch nie gesehen hier, diese Versammlung, also ist ganz beeindruckend. Und ich wünsche mir für diese Tagung, dass die Freude am Evangelium an Jesus Christus so groß wird, dass wenn wir nach Hause gehen, wir ein Riesenbedürfnis haben, das weiterzusagen. Die Welt braucht es, die Welt braucht euch.
Dina Schanz und Daniel Gast, sie waren heute Nachmittag schon bei der Zeltlagereröffnung dabei. Sie arbeiten in der Teenagerarbeit des CVM Bayern.
Zwei Mikros, zwei Menschen, die was sagen dürfen.
Halleluja.
Ja. Wir sagen euch jetzt, was wir euch für die Tagung wünschen. Ladies first.
Ja. Nein, ich wünsche mir, dass Jesus sichtbar, spürbar, hörbar wird. Und ich wünsche mir, dass du persönlich ihn erlebst und dann nicht nur für dich behältst, sondern das weiterträgst, hierhin und auch dahin, wo du herkommst. Da freue ich mich drüber. Drauf auch.
Und was mich so fasziniert und was mein tiefer Wunsch für euch hier auf der Tagung ist, dass ihr erlebt, dass Nehemia, als er in diesen Trümmern stand und gemerkt hat, ja, da kitzelt Gott an ihm, der sucht da was raus, vielleicht auch eine Berufung, eine Zukunft, dass du merkst, wenn du deine Augen auf den geöffneten Himmel richtest, wenn du guckst, was Jesus sagt, dann baut er nicht nur eine Stadtmauer auf, sondern er baut Reich Gottes. Und ich glaube, dass Gott das hier ganz aktiv tut, an dir und an mir. Und ich finde es genial, euch zu erleben, ihr Teenager, ihr ehemaligen Teenager.
Ja.
Macht die Ohren auf. Das, was unsere Redner hier zu sagen haben, kann Leben verändern. Und sie sind nicht nur Redner, sondern wir haben sie auch als Täter des Wortes kennengelernt. Deshalb Gottes Segen euch für die Tagung.
Ja. Vielen Dank euch. Die Hauptsache, Jesus ist hier. Und ihn bitten wir, dass er uns die Augen öffnet, dass wir ihn erkennen. Herr, öffne du uns die Augen.
Also, boah, ich hätte fast verpasst, dass ich schon dran bin. Jetzt habe ich gerade ein schönes Gespräch gehabt. Naja. Aber ich bin da. Nicht schlecht, ne? Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, öffne mir die Ohren, dass ich es verstehen kann. Das ist ja ein wunderbares Wort, auch aus dem Psalm, Psalm 119. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, erkenne die Wunder an deinem Gesetz. Und wenn ich das erkenne, wenn es tief fällt, dann verändert es mein Leben. Und darum geht es ja auch in dem Leben vom Nehemia. Es hat mich echt bewegt, weil ich dachte, Nehemia ist eigentlich schon eine Pfingstbotschaft. Der Herr tröstet. Ist ja, Jesus sagt ja, wenn er geht zum Vater, würde er den Geist senden und der Geist, der tröstet, ist der Tröster. Und wenn der Tröster kommt, wenn dieser Heilige Geist kommt, wir reden ja ganz viel in unseren Tagen heute über den Heiligen Geist. Und was macht der Heilige Geist eigentlich? Was geschieht da eigentlich wirklich, wenn der Heilige Geist kommt? Und das bewegt ja ganz viele Menschen. Und ich glaube, dass der Nehemia, dieses Buch uns wirklich auch eine Antwort drauf geht, was da wirklich geschieht, dann auch wenn der Heilige Geist kommt. Wir reden ja auch ganz viel heute in unseren Tagen, in unserem Land, über die vielen Migranten, die in unser Land kommen und über Islamisierung von unserem Land und was weiß ich, was alles noch alles kommt in unserem Land. Und mir fehlt es manchmal tatsächlich dieser Hinweis auf das, was geschieht eigentlich mit der Gemeinde Jesu in diesem Land. Und darum geht's ja in diesen Tagen auch, dass die Gemeinde Jesu wirklich vom Geist Gottes bewegt ist. Das Buch Nehemia ist ja zuerst mal ein Buch geschrieben ans Volk Israel, also ans Volk Gottes. Das Volk Gottes, das tatsächlich nicht nur die Stadt Gottes, sondern das ganze Volk in Trümmern da lag. Und Gott immer wieder Menschen berufen hat, letztendlich dieses Volk wieder aufzuwecken, aufzurütteln, auch dieses Volk zu trösten und den Fokus wieder hinzurichten auf einen lebendigen Gott. Nicht auf irgendwelche Gottheiten, sondern wirklich auf einen lebendigen Gott. Und das geschieht, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt. Das ist das Allererste, dass unser Blick wirklich auf einen lebendigen Gott gerichtet wird. Das ist mir so deutlich geworden. Und es fehlt mir in den ganzen Diskussionen, die wir heute haben, auch in unserem Land. Und ich betrachte das ein bisschen von auswärts, weil wir im Augenblick in Serbien leben. Und wenn ich dann die deutschen Medien lese, auch die christlichen Medien, das fehlt mir manchmal wirklich dieser Hinblick. Christus lebt, Leute. Jesus Christus lebt. Er ist nicht tot, er lebt. Und er ist, he's well. Das hat mal einer gesagt. He's well and he's healthy. Also ihm geht's gut und er ist gesund und er ist ständig am Handeln und das zeigt uns die Bibel. Vielleicht sind wir zu wenig Bibelleser geworden. Vielleicht lesen wir alle möglichen Botschaften, aber nicht mehr die gute Botschaft vom lebendigen Gott, der lebt, der handelt, der im Regiment sitzt und der auch im Regiment jetzt sitzt, während diese vielen Massen sich in diese Welt auf den Weg machen, um irgendwo Heimat zu finden. Es ist nicht das Zufall, es ist nicht das Schicksal und es ist nicht die Willkür, sondern es ist der lebendige Gott, der handelt in dieser Welt. Und darum soll es gehen in diesen Tagen. Das wird mir selbst immer wichtiger. Warum brennt es so bei mir? Weil meine Frau und ich, wir leben zum Teil in Serbien, wir arbeiten in Serbien mit Roma und mit ehemaligen Drogensüchtigen. Und wisst ihr, wenn ich jetzt so sage, arbeiten, dann merke ich, in Serbien hat Jesus mein Leben nochmal ganz neu verändert. Ich muss jeden Morgen um 5 aufstehen und muss jeden Morgen für mich selbst eine eigene kleine Bibelarbeit erarbeiten, dass meine Gedanken klar werden. Das merke ich und es tut mir so gut und das habe ich eigentlich anderen gepredigt. Früher steh früher auf und es tut gut, wenn du die Bibel liest und wenn du schon mal betest, ist gar nicht schlecht, wenn man den Tag so begonnen hat. Aber jetzt merke ich, Jesus hat mich nochmal dahin geführt, um mich nochmal was ganz Neues auch in ihm zu lernen. Nicht bloß drüber zu reden, sondern es wirklich nochmal ganz tief, neu nochmal zu erleben, diese Kraft vom Wort Gottes, das umgesetzt wird in meinem Leben durch den Heiligen Geist Gottes. Und wenn dieses Wort richtig gewurzelt ist in meinem Herzen, wenn dieses Wort mir wirklich tägliches Brot geworden ist, dann habe ich Hoffnung. Und dann bin ich ein Hoffnungsträger in diese Welt. Und ich habe manchmal die Furcht, wisst ihr, dass solche Veranstaltungen fast ein bisschen so, das gibt es so einen politischen Aschermittwoch und solche Veranstaltungen können manchmal als so ein kirchenpolitischer Pfingstjugendtreffen benutzt werden. Wir können uns über alles Mögliche in den Kopf zu brechen und über alles Mögliche lustig machen. Wir können uns über den schrecklichen Zustand austauschen, den die Kirche hat, den die Christen haben, den die ganze Politik hat, die Moral und in diesem Land. Aber wir müssen uns wieder aufrichten und ausrichten auf den lebendigen Gott, Leute.
Weil er ist der Einzige, der wirklich was verändern kann. Und er ruft sich immer wieder Leute in den Völkern, die es in dieser Welt gibt, und beginnt zu verändern. Beginnt einfach Neues zu bauen mit Menschen, da hätten wir nie dran gedacht. Und das ist für mich dieses Buch Nehemia, dass Gott einfach jemanden ruft und beruft. Wir wissen überhaupt nicht von Nehemia, wie er von Gott überhaupt berufen wurde. Wir wissen nur, dass er ein Auslandsjude war, der im Persischen Reich aufgewachsen ist. Wir wissen vom Nehemia, dass der Nehemia Mundschenk war beim persischen König damals. Und das bedeutete, dass der Nehemia auf jeden Fall ein Mensch war, den man vertrauen konnte. Der Nehemia war jemand, dem er Verantwortung überantworten konnte. Der Nehemia war jemand, der hat Verbundenheit mit der Person, der untergeben war, dargestellt. Der Nehemia, das war jemand, der hat Ansehen und eine gute Stellung plötzlich aufgegeben. Plötzlich. Und er hat keinen großen Deut draus gemacht. Er hat kein Buch drüber geschrieben, großmächtig, sondern er ist einfach gegangen, weil es sich angerührt fühlte von diesem Geist des Tröstes, vom Geist Gottes. Und das ist für mich ein Leben in Jesus Christus. Und ich habe das gesagt, schaut, bis 1989 konnte ich damit nichts anfangen. Null mit dieser Botschaft. Gar nichts. Für mich gab es irgendeine Kraft, aber auf jeden Fall keinen lebendigen Gott. Und dann kam dieser lebendige Gott in mein Leben, indem ich einfach sagte, Jesus, wenn es wirklich stimmt, was die Bibel über dich sagt, wenn es stimmt, was die Menschen über dich sagen, die ich kennenlande, die mir über dich erzählt haben, dann lebe ich verkehrt, weil dann lasse ich dich nicht Gott sein in meinem Leben. Und ich habe gar nicht von Sünde geredet, ich habe einfach nur gesagt, dann lebe ich verkehrt, weil ich lasse dich nicht Gott sein. Und als ich das sagte, hatte ich Frieden im Herzen. Das erste Mal in meinem Leben Frieden. Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und plötzlich wusste ich, es gibt diesen lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott, der liebt mich. Das ist mein lieber Vater geworden durch Jesus Christus. Und wisst ihr, das will dieser Schöpfergott aus unserem Leben machen, dass wir seine Zeugen sind. Menschen, die in diese Welt gehen, ausgestattet mit dem Geist des Trostes in eine zerbrochene Welt. Eine Welt voller Tränen, eine Welt voller Leid und voller Geschrei. Und es ist nicht erst jetzt, weil wir sagen, oh ja, klar, das war schon immer so, aber jetzt haben wir eben die Medien und die bringen es bei uns in die Wohnzimmer rein. Nee, es ist eine Steigerung da drin. Es ist eine Steigerung spürbar der Boshaftigkeit. Es ist eine Steigerung drüber der Gewalt in dieser Welt, der Lüge in dieser Welt, des Stolzes in dieser Welt. Es ist richtig spürbar, sehbar. Wir spüren das tagtäglich. Und was braucht diese Welt? Dass wir es ihr noch vorhalten, so seid ihr. Nee, diese Welt braucht Menschen, die ihnen diesen lebendigen Gott vorstellen. So ist unser Gott. Unser Gott ist der Tröster, ist der einzig Wahre, ist der Gott des Himmels, der verändern kann. Und es gefällt mir so an diesem Buch Nehemia. Das ist für mich Pfingsten. Für mich ist Pfingsten, dass mein Herz wirklich entfacht wird vom Heiligen Geist Gottes und dass dieses Herz angegriffen wird. Angegriffen sich fühlt auch wegen der Not in dieser Welt. Und das ist der erste Punkt im Leben vom Nehemia, den wir heute Abend kurz betrachten. Also das Thema ist ja auch, wir brauchen geistliche Erneuerung. Wir brauchen soziale Erneuerung. Wie machen wir das? Indem wir zuallererst selbst erneuert werden. Und nicht immer anderen ständig alles vorhalten, was sie verkehrt machen. Sondern dass Menschen, das Volk Gottes sich selbst erneuern lässt. Geistlich erneuern lässt. Und zwar ausrichten lässt auf den lebendigen Gott. Der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde ist mein lieber Vater geworden in Jesus Christus. Und das weiß ich zu 100%, weil der Geist des Trostes in meinem Herzen Platz genommen hat. Und der mein Herz bewegt, hat sich fest reingebohrt. Und er will aus uns Menschen machen, die diesen Trost Gottes, diesen Tröstergeist in diese Welt tragen. Ja, dieser Geist ist auch der Geist der Wahrheit. Dieser Geist ist der Geist, der Menschen ihre Lüge überführt. Das kann ich überhaupt nicht. Aber der Geist Gottes, der kann das. Der kann diese Welt das wirklich dazu bringen, dass diese Welt überführt wird von ihrer Lüge. Dazu müssen wir Menschen werden, die beten und nicht ständig reden und diskutieren und polemisieren, sondern Menschen, die endlich wieder beten. Das war auch der Nehemia. Das wurde ein Mensch, der gebetet hat, für sein Volk gebetet hat, für seinen König gebetet hat. Und Dinge haben sich verändert. Und es ist die Wahrheit, dass sich durch Gebet vieles verändert. Mein eigenes Herz verändert sich. Mein eigener Blick verändert sich. Meine Hoffnung verändert sich. Weil dann plötzlich nicht mehr meine Hoffnungslosigkeit das Zentrum ist, sondern der Gott, der Hoffnung ist, der Leben ist, der verändert. Der Gott, der alles geschaffen hat. Und der Gott, der vom Tod auferstanden ist in Jesus Christus. Und wenn der regiert, dann verändert sich doch was. Und deswegen ist für mich dieses Buch Nehemia so wunderbar. Dieses Gott macht Türen auf. Das Tür ist, der Nehemia wurde berufen. Also Nehemia, der Herr tröstet. Der Nehemia wurde gebraucht, um diesen Herrn, der tröstet, in diese Welt hineinzutragen. Zum Volk Gottes, damit das Volk Gottes zu dem Volk wird, wozu es eigentlich berufen ist, dieses Volk Gottes. Nicht zu Miesepetern und Pappnasen, sondern zu Menschen, die diese Welt sagen, es gibt einen Gott, der verändert. Es gibt einen Gott, der Leben schenkt. Es gibt einen Gott, der tröstet. Es gibt einen Gott, der Hoffnung bringt, der Licht bringt, der Wahrheit bringt, Gerechtigkeit bringt. In eine Welt, die danach hungert. Und es ist die Wahrheit. Und es ist die Wahrheit. Gott macht Türen auf. Angegriffen vom Geist Gottes. Und wir lesen aus Nehemia Kapitel 1. Den Nehemia wurde berichtet, dass in Jerusalem die Stadtmauern zerbrochen sind. Sein Bruder kam und hat ihm das berichtet. Und es hat den Nehemia angegriffen. Und die Bibel sagt, und es geschah, als ich diese Worte hörte, was da geschehen ist in Jerusalem, wie das Volk Gottes wirklich aussieht. Da ist was mit mir geschehen, sagte Nehemia und sagt, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Das ist für mich, was geschieht, wenn wirklich die Taufe des Heiligen Geistes geschieht, ihr Lieben? Wir reden so viel darum, um diese Sachen. Aber dann beginnen wir erstmal zu weinen. Weil dann der Geist in unser Leben kommt, der Geist des Trostes. Der Geist der Hoffnung. Der Geist, der diese zerbrochene Welt sieht. Der Geist, der diese Welt nicht dafür geschaffen hat, dass sie zerbrochen ist, sondern eine Welt ist, die die Herrlichkeit des lebendigen Gottes widerspiegelt. Und immer weniger spiegelt diese Welt die Herrlichkeit des lebendigen Gottes wider. Immer weniger spiegeln heute auch leider die Gemeinde Jesu oft in der westlichen Welt diese Liebe, diesen Trost, diese Hoffnung, diese Wahrhaftigkeit, dieses Leben, auch diese Freude des lebendigen Gottes wider. Und es bewegt mich da. Der hat sich erstmal hingesetzt in Nehemia und weinte und trug Leid etliche Tage lang, wegen der Not. Und das ist Christuswesen. Wir lesen später im Matthäus-Evangelium im Neuen Testament über Jesus Christus, als er das Volk Israel sah, als er Jerusalem sah, da weinte er. Er wurde ergriffen. Es hat ihn bewegt. Das hat ihn wehgetan. Also diese Menschen sah, die alle da waren wie ein Volk, wie Schafe ohne Hirten. Das hat ihn wehgetan. Der Einzige, der wirklich das Recht hätte, mit all den Menschen in dieser Welt zu diskutieren und jeden seine Lüge zu überführen, das ist Jesus Christus, er ist die Wahrheit. Es ist derjenige, von dem ein großer Mann der Weltgeschichte sagen musste, ich weiß gar nicht, was ihr habt, an den finde ich keine Sünde, an diesen Jesus. Und ich glaube, wisst ihr, das geschieht, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt. Das lerne ich von Nehemia. Und ich muss mich dann selbst fragen, was ist eigentlich mit meinem eigenen Herzen los, Leute? Wie wenig lasse ich wirklich den Geist Gottes ran an mein Herz, dass es mich bewegt, wirklich bewegt, dieses Leid dieser Welt? Auch das Leid der Gemeinde Jesu. Wir reden übereinander, wir streiten miteinander, wir reden hinterm Rücken. Wir machen uns gegenseitig nieder in unseren christlichen Magazinen manchmal. Ich kann es manchmal leider nicht mehr lesen, muss ich ehrlich sagen. Mir tut es weh, wenn wieder ein Pastor gefallen ist. Mir tut es weh, wenn das nicht klappt und dies nicht klappt. Aber wir brauchen dieses, wir müssen uns gegenseitig niedermachen. Denn Nehemia hat geweint. Es hat ihm wehgetan. Das muss geschehen und es geschieht, wenn der Geist Gottes da ist, dann geschieht was mit unserem Herzen. Weil da ist der Geist des Trostes da. Der Geist der Liebe, der Geist der Hoffnung, der Geist der Gnade, der Geist der Wahrheit. Und der Geist der Wahrheit, der sagt eben, das ist die Wahrheit, dass es so aussieht in dieser Welt von Menschen, die sich abwenden vom lebendigen Gott. Und es tut weh. Das hat dem lebendigen Gott wehgetan am Kreuz von Golgatha. Wehgetan. Er hat sich für dieses Abwenden die Nägel durch seine Gliedmaßen treiben lassen. Es hat wehgetan. Und es geschieht, wenn der Geist Gottes kommt. Es tut weh. Es tut erstmal weh über mein eigenes Leben, wenn ich mein eigenes Leben betrachte im Lichte Gottes, wer ich eigentlich wirklich bin. Weil da gibt es einen Zustandsbericht, gibt mir der lebendige Gott. Und nicht, wie wir Menschen Zustandsberichte oft geben, boah, ist alles Katastrophe, es wird alles gar nichts mehr, vergiss es alles. Nee, der Zustandsbericht Gottes ist, schau mal, wer du wirklich bist und jetzt schau mal auf mich, wer ich wirklich bin, was ich alles kann. Ich kann dein Leben verändern, ich kann Neues schenken, ich kann dein Leben zum Hoffnungsträger machen in dieser Welt. Das geschieht. Guck auf mich, schau auf mich. Und es gefällt mir am Nehemia, das lerne ich vom Nehemia. Also das heißt, erneuerte Herzen. Wenn der Geist Gottes kommt, dann bekommen Menschen ein neues Herz. Das sagt der Prophet Hesekiel aus, wenn wir lesen im Propheten. Und Gott spricht darüber und sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ich will, das geschieht. Also erneuerte Herzen empfinden auch Gottes Schmerzen, weil da Gottes Trost, der tröste Geist drin ist plötzlich. Und es geschieht im Leben von Nehemia. Er hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Denn Nehemia hat eigentlich im Alten Testament schon neutestamentlich gesehen ein Jesusherz. Ein Herz, das den Zustand des Volkes Gottes sieht und weint. Und nicht noch reinschlägt und nochmal reinschlägt und nochmal eine schlechte Botschaft. Nee, weint und sagt, ihr seid wie Schafe ohne Hirten. Das ist eigentlich, euch fehlt an einem guten Hirten. Dir fehlt's an dem guten Vater im Himmel, dem du vertrauen darfst, der wirklich mit deinem zerbrochenen Leben, mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Träumen, mit deinen Tränen, mit deiner Hoffnungslosigkeit was Wunderbares tun kann. Dir fehlt's an diesem Aufblick auf diesen lebendigen Gott. Dir fehlt's, dass dieser Gott das Zentrum deines Lebens ist. Und weil es nicht ist, ist all das andere das Zentrum. All der Zerbruch, all die Tränen, all die Hoffnungslosigkeit, all die Lüge, das ist dann plötzlich das Zentrum. All die Enttäuschung ist das Zentrum. Die Bitterkeit, das wird nie anders. Ich bin ein Versager, die anderen sind Versager. Ich habe es doch schon so oft versprochen. Die anderen haben schon so oft versprochen. Ich sprach mit einer Frau und die sagte mir, Heinz, ich habe diesen Mann geheiratet und als wir geheiratet haben, sagte mir jemand, vertrau diesen Mann, vertrau diesen Mann, vertrau diesen Mann. Und ich sagte der Frau, vertrau diesen Mann nicht. Vertrau Jesus, der in diesem Mann lebt. Weil da werden wir enttäuscht. Wir werden immer von Menschen enttäuscht. Wir werden von unseren Vorstellungen enttäuscht. Natürlich darf ich den Menschen auch vertrauen. Keine Panik. Aber vielleicht versteht ihr das. Ja, wir erwarten. Und von diesen Erwartungen werden wir überrollt und enttäuscht. Weil diese Erwartungen niemand einhalten kann. Aber der lebendige Gott, den kann ich gar nicht genug zutrauen und gar nicht genug vertrauen. Aber es geschieht nur, wenn der Geist Gottes mein Herz wirklich zu Jesus zieht. Und denn Nehemia sah, dass die Not war der geistliche Tod im Volk Israel. Das war die Not. Die Not war der geistliche Tod bei ihnen. Die haben nicht mehr auf den lebendigen Gott geschaut. Die haben auf alles andere geguckt. Und es bedeutete, das Volk hat sich vergriffen. Vergriffen an anderen Göttern, vergriffen an anderen Hoffnungsspendern. Und der Nehemia, der war bewegt vom Geist Gottes, des Trostes. Und er hat etwas begriffen. Und es ist das Zweite. Und er hat begriffen, dass es nicht darum geht, zu reden und zu reden und zu reden, sondern zu beten. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott. Und nicht bloß irgendwer, sondern der, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Du bist der treue, lebendige Gott. Du hältst den Bund, du hältst fest. Und zu diesem Gott betet ihr. Wie schon gesagt, kein Polemisieren, kein Ideologisieren, kein Politisieren, kein Diskutieren ständig, sondern ein Evangelisieren letztendlich, weil das war die frohe Botschaft für den Nehemia. Die frohe Botschaft war, ich darf auf den lebendigen Gott schauen. Die frohe Botschaft war, da gibt's einen Schöpfer des Himmels und der Erden und er hat es alles in der Hand. Die frohe Botschaft war, ich darf mich diesem Schöpfer des Himmels und der Erden zuwenden, weil sich er mir schon zugewandt hat. Die frohe Botschaft war, du bist dieser Gott, der sein Wort hält, der seinen Bund hält, der seinen Bund nie bricht. Du bist der Gott der Gnade, der Gott der Wahrheit, der Gott, der nicht anders kann, als sein Wort zu halten. Und er zu seinem Volk steht und deswegen wende ich mich alleine an dich, weil du bist der Einzige, der Herzen verändern kann. Und das ist wirklich meine Überzeugung, ihr Lieben, das fehlt heute in der Gemeinde Jesu, in der westlichen Welt. Das fehlt. Ich habe letzte Woche habe ich jemanden getroffen, der kommt aus Nepal und in Nepal gibt es jetzt noch 15 Monate Zeit für die Gemeinde Jesu, um noch Bibeln vom Ausland zu bekommen und. Und in 15 Monaten ist Nepal, wird ausgerufen, ist ein hinduistisches Königreich und da kommt nichts mehr rein. Nichts mehr. Nichts mehr. Und dann sagte dieser Mann, der hat von einem Mann gehört, den er kennengelernt hat, als er ein kleiner Junge war mit 4 Jahren. Und dieser Mann, der hatte Lepra gehabt. Dem sind die Finger abgefallen. Und dieser Mann, der lebte später in irgendeinem Dorf da in Nepal. Und dieser Mann hat diesen Bruder, der jetzt in Stuttgart war, zu einer Konferenz einst mal angerufen und sagte, du, ich gehe jetzt in die Dörfer und gründe Gemeinden. Und dieser Mann, der keine Finger mehr hat, der hat jetzt in kürzester Zeit jede Menge Gemeinden gegründet in Nepal. Und nicht bloß 5 Leute, die drin sitzen und 3, 4, 5, 10 Leute, sondern 100 Leute, 200 Leute. Gott braucht nicht viel, ihr Lieben. Er braucht nur ein Herz, das es zulässt, diesen Gott zuzulassen, mit seinem Heiligen Geist in unserem Leben zu wirken. Hoffnung reinzubringen. Und das ist eine hoffnungslose Gestalt eigentlich, wenn man denkt, keine Finger mehr, nie eine Schulausbildung, das nicht und dieses nicht. Ist doch eigentlich hoffnungslos. Und dann hat der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden, und von dem spricht der Nehemia, Gott des Himmels, nicht nur ein territorialer Gott, Gott von Deutschland, der Erfinder von Weihnachten, der Erfinder von Pfingsten, der Erfinder vom Osterhasen, nee, sondern der Gott des Himmels, der Schöpfer, Dieser Gott kommt in mein Herz und er verändert. Und er macht aus hoffnungslosen Menschen, Menschen, die Hoffnung in diese Welt tragen. Und das sehen wir in dem Leben von diesem Nehemia. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne. Und da können wir noch plagen, aha, die Sünde von den anderen. Und er sagt, die wir an dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben gesündigt, weil wir dir nicht mehr vertrauen. Wir haben gesündigt, wir sind dazu geschaffen, dir zu vertrauen. Die Sünde von Adam und Eva war, ihr Lieben, dass sie im Schöpfergott nicht mehr vertraut haben. Sie haben den ganzen Gebabbel und Geschnabbel vom Teufel getraut, aber nicht dem lebendigen Gott und seinen lebendigen Wort mehr. Das war die Sünde. Wir trauen dir nicht mehr. Deswegen versuchen wir mit unseren Mechanismen und mit unseren Systemen und mit unseren Überredungskünsten diese Welt zu verändern. Aber die Gemeinde Jesu ist dazu berufen, den lebendigen Gott zu trauen, ihr Lieben. Ihm im Zentrum zu haben. Von ihm zu verändert werden, weil dieses Vertrauen verändert auch. Und es macht der Nehemia. Menschen, er ist jemand, der war ein Mensch, der den Königseinsetzer erkennen durfte. Und diesen Königseinsetzer auch benennen und bekennen durfte. Und der Nehemia, der tut Buße. Das heißt, er ist klein geworden vor diesem Gott. Und das ist das Größte, kam mir dann. Wenn wir erkennen und benennen, dass wir klein sind, dann ist es eigentlich das Größte. Es ist das Größte, wenn ich erkenne und benenne, ich bin so klein. Ich kann eigentlich gar nichts wirklich in diese Weltgeschichte. Aber du, Schöpfer des Himmels und der Erden, in Jesus Christus, du kannst alles. Du kannst alles. Und deswegen wollen wir uns dir wieder zuwenden, weil du dich nie abgewendet hast von uns. Und deswegen möchten wir wieder das tun. Wir wollen bekennen und benennen, dass wir klein sind. Und wir tun es am besten, indem wir einfach unsere Not, unsere Hoffnungslosigkeit, all die Tränen und all den Zerbruch im Gebet vor diesen Schöpfer des Himmels und der Erden, der uns in Jesus Christus ein lieber Vater geworden ist und für manche in diesen Tagen erst noch werden wird, dass ich es einfach vor ihm ablegen darf. Ich bin so klein, aber du bist so groß. Das ist so gewaltig, wenn ein kleines Kind sagen darf, ich bin so klein, aber mein Papa, der ist so groß, so groß. Als ich bei der Bundeswehr war, war ich mal so im Pool-Billard und wir spielten da. Und du warst so ein kleiner Junge, der spielte da in so einer Kneipe und ein Kamerad von mir hat mit dem gespielt um eine Flasche Sechsämter. Das macht man eigentlich gar nicht, aber bei der Bundeswehr macht man manche Sachen, die macht man eigentlich gar nicht. Aber dann hat der kleine Junge, der hat dann noch gewonnen und mein Kamerad, der dachte, die Sache ist eh erledigt. Ich meine, der kleine Bursche, der kann ja keine Flasche Sechsämter trinken. Und er sagte, du bekommst keine Flasche Sechsämter. Und dann sagte der kleine Junge, dann hole ich meinen Bruder. Vergesse ich nie mehr. Das ist fast wie ein Witz, aber das war wahr. Ne? Und dann kam der Bruder und dann hat der kleine Junge auch seine Flasche Sechsämter bekommen. Ganz einfach, weil der Bruder ein bisschen größer war. Da 500 Watt und hier 500 Watt. Und hier oben kein Licht angegangen. Aber dem anderen ging dann ein Licht an. Ne? Sagte, oh, ich hätte mich mal lieber an dem nicht vergreifen sollen. Und es geht mir oft so. Wisst ihr, das ist der Vater im Himmel. Also der haut jetzt nicht jemanden einfach eine drüber. Das ist klar, hoffentlich. Aber ich bin so klein und du bist so groß. Und du wirst handeln. Du hast diese Erde geschaffen, du hast Himmel und Erde geschaffen. Und wir wenden uns dir zu. Der Prophet Jesaja sagt einmal aus, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Das könnte wirklich sein, wenn ihr umkehren würdet zu mir. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Da läge eure Stärke drin. Im Volk Israel, im Volk Gottes liegt die Stärke, indem wir uns umkehren, hinkehren zum lebendigen Gott. Stille werden vor ihm. Auf ihn trauen. Und das ist die Frage, ob wir das noch wollen. Sollen tun wir's, aber nur, ob wir es noch wollen. Und dann tun sich Türen auf. Und das sehen wir im Leben von Nehemia. Wunderbare Türen. Das Unmögliche den Möglichkeiten des lebendigen Gottes überlassen. Das ganze Volk zu verändern. So sieht das Leben vom Nehemia aus. Er lässt das Unmögliche den Möglichkeiten des lebendigen Gottes. Des lebendigen Gottes, bei dem Lukas Kapitel 1, 37 sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Kein Ding. Der kann ganze Völker verändern. Der kann das härteste, zerstörteste, zerbrochenste Leben verändern. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei dem Gott, der den Tod bezwungen hat in Jesus Christus, ist kein Ding unmöglich. Wir müssen zulassen, dass sein Geist wirken darf in unserem Leben. Und das sind Menschen, die Beter werden. Menschen wie der Nehemia. Menschen, die, denen vertraut wurde, indem sie selbst auf dem lebendigen Gott gebaut haben. Auf Jesus und auf Jesus Leute, das sollten wir eigentlich bauen können. Auf Jesus auf jeden Fall. Und auf Jesus Leute auch, die alleine auf diesen lebendigen Gott bauen, vertrauen, schauen. Und das wurde letztendlich dann ein wunderbares Werk des lebendigen Gottes im Leben auch vom Nehemia. Der Nehemia, der hat nicht mehr auf Menschlichkeit und auf die Menschheit vertraut, sondern auf den einen wahren Gott, der Mensch geworden ist für uns Menschen, damit wir Menschlichkeit ins Herz gelegt bekommen, nämlich Nächstenliebe durch seinen Heiligen Geist. Das ist Menschlichkeit, wenn die Nächstenliebe des Heiligen Geistes in unserem Leben das Wirken anfängt. Wenn es uns wehtut, dass diese Welt so zerbrochen ist, wenn es uns wehtut, dass Menschen gefangen sind in Schuld, wenn es uns wehtut, dass Menschen gefangen sind in Finsternis, in Lüge, in Unbarmherzigkeit. Und wir merken, der Einzige, der das verändern kann, ist der Gott des Himmels, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und der seinen Heiligen Geist ausgegossen hat in seine Gemeinde, in sein Volk. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Wohl dem Volk. Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, das Menschen zulässt, deren Gott der Herr ist. Und nicht irgendwelche Götter. Nicht der Gott des Geldes, nicht der Gott der Korruption, nicht der Gott des Sexes, nicht der Gott der Drogen oder was weiß ich auch immer, des Erfolgs, der Wissenschaft, sondern der lebendige Gott. Wohl dem Volk. Und wohl dem Volk, das diesen Menschen auch Vertrauen schenkt, deren Gott der Herr ist, der Gott, welcher über allen Religionen und über allen Regierungen dieser Welt steht. Und ich fand es interessant, auch diese Tage in den Nachrichten kam mir das, dass auch Politiker sagten, der Staat steht über Religion. Und das finde ich gut und das finde ich richtig. Weil Religionen viel Dummheiten angestellt haben in dieser Welt. Das stimmt. Der Staat steht über Religion, habe ich mal aufgeschrieben, aber nicht über Gottes Sohn. Das wäre sonst ein Hohn. Das ist schon mal geschehen, auch in diesem Volk. Dass sich Leute gestellt haben über Gottes Sohn, über die Religion ist richtig. Da ist viel Dummheit angestellt worden und wird bis heute viel Dummheit angestellt. Im Namen der Religion, im Namen von irgendwelcher Religion. Aber Gottes Sohn kam, um uns Menschen von Dummheiten zu retten. Gottes Sohn kam, um uns zu bewahren vor Dummheiten, vor der größten Dummheit, den lebendigen Gott nicht mehr Vertrauen zu schenken. Ich möchte es mal so jetzt ausdrücken, ihr Lieben. Das ist eigentlich die größte Dummheit. Dass wir Menschen uns vielleicht selbst zu Gott machen, unsere Ideen zu Gott machen, unsere Ideologien zu Gott machen. Und das hat auch das Volk Israel gemacht.
Das hat sie ruiniert. Und wir merken es in dieser Welt. Also ja, der Staat steht über Religion, aber nicht über Gottes Sohn. Das wäre sonst ein Hohn. Hört sich so toll gereimt an, aber es ist die Wahrheit. Weil Jesus ist der König aller Könige und er ist der Herr aller Herren. Und er bewahrt uns Menschen vor Dummheiten. Er verändert Leben, die in Dummheit vielleicht Dinge zerstören würden. Verändert Herzen. Wie das Leben von einem jungen Mann, den ich traf, der aus dem Kosovo kam, Muslime war und alle Schulen abgebrochen hat und jetzt eine junge Frau kennenlernte, die ihn ermutigt hat, die Schulen fertig zu machen, abzuschließen, mittlere Reife nachgeholt, Abitur nachgeholt in Abendschule, Medizinstudium begonnen und kam beim Medizinstudium zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt wird er ein Hoffnungsträger und sagt, ich will meinen Leuten die Hoffnung von Jesus predigen. Da hat sich eine Tür aufgetan. Und das Letzte, der Nehemia hat das Begriffen des lebendigen Gottes, hat es aufgegriffen. Die Chance vom Gott des Himmels bewegt und benutzt zu werden. Die Chance vom Gott des Himmels bewegt und benutzt zu werden. Er merkte, er bewegt die Herzen der Könige. Deswegen bete ich auch für meinen König. Weil Gott kann das Herz des Königs verändern. Und der König spricht mit dem Nehemia und sagt, Nehemia, du siehst so traurig aus. Und es war schlecht für einen Mundschenk, wenn er traurig aussah, weil dann war der König traurig. Und wenn der König traurig aus war, dann konnte es traurig ausgehen mit dem Leben des Mundschenks. Und der Nehemia sagt, ja, das ist so, ich bin auch traurig. Und dann erklärt er dem König, warum er so traurig ist. Und dann plötzlich sagt der König, was erbittest du von mir? Und der Nehemia merkt, Mensch, das ist die große Chance, jetzt zu erbitten, dass ich zurückgehen darf in mein Heimatland und meinen Leuten zu helfen. Und dann sagt die Bibel, da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Da kam so ein Stoßgebet, weil der Nehemia merkte, da nützt jetzt nicht diskutieren. Da nützt nicht drängerisch zu sein, sondern berechnend zu sein. Wenn jemand das Herz dieses Königs verändern kann, dann ist es mein Gott, der lebendige Gott, und deswegen betet er zu ihnen. Daniel begann zu beten und sagt, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand, er offenbart, was tief und verborgen ist. Das ist unser Gott. Deswegen soll man auch für die Regierenden beten. Weil Gott kann das. Er kann wunderbar verändern. Herzen verändern. Ganz neue Schau geben. Dafür ist die Gemeinde Jesu auch da. Dafür ist das Volk Gottes da. Und, dass wir Menschen werden, die sich senden lassen. Wie der Nehemia. Gesandt in diese Welt. Gesandt in mein Volk. Gesandt mit dem Geist der Ermutigung in Gottes Volk. Hier und jetzt. Herr, sende mich. Du kannst es. Du hast die Könige dieser Welt in der Hand. Du hast mein Leben in der Hand. Du hast mein Leben zu was geschaffen, dass es Hoffnungsspende wird für eine hoffnungslose Welt, die gefangen ist in Tod, in Tränen, in Leid, in Schuld. Du hast mein Leben dafür geschaffen, nicht, dass ich noch mehr rede und rede und rede, sondern dass ich ein Mensch werde, der betet und betet und betet und sich dem zuwendet, der wirklich alles verändern kann. Der Schöpfer des Himmels und der Erden. Und es ist nicht nur irgendwer, sondern es ist doch der, der den Tod bezwungen hat, der alle Schuld bezwungen hat und der uns in Jesus Christus sagt, also in Offenbarung Kapitel 3, Vers 7, dass ich es bin, der den Schlüssel Davids in der Hand hält. Und dass es ich bin, sagt Jesus Christus, der aufschließt und zuschließt. Und wo ich aufschließe, kann niemand zuschließen. Wenn ich den Weg bereite, dann kann es keiner verhindern. Wenn ich es verhindere, dann kann es niemand mit Gewalt erzwingen. Leute, hin zu Gott. Herr, ruf mich. Gott, wenn ich dir noch nie vertraut habe, nutz diese Zeit, reiß mir den Himmel auf und lass mich als Mensch hier weggehen, der dir vertrauen darf. Nicht irgendeinen Gott, sondern den Herrn des Himmels, den Schöpfer des Universums, den Vater von Jesus Christus, den Sieger über Hölle, Tod und Teufel, dem der Könige einsetzt und den, der wirklich regiert. Amen.
Wir wollen noch miteinander beten und ich möchte euch ermutigen, einfach das mitzunehmen heute Abend, was auch immer. Aber Herr, ich möchte lernen, dir zu vertrauen. Es geht nur durch deinen Geist. Wirkt es durch deinen Geist. Wisst ihr, ich kann Jesus nicht vertrauen, es geht echt nicht. Aber sein Geist, der wirkt es in meinem Herzen, ihm zu vertrauen. Ein normalsterblicher Mensch kann das überhaupt nicht. Aber der Geist Gottes, der wirkt es in uns. Und er lässt es uns Menschen machen, die Beter werden. Menschen, die plötzlich wirklich mitleiden mit dieser Welt. Menschen, die aufrichtig zu diesem Gott des Himmels flehen. Und sagen, ich kann's nicht, aber du kannst alles. Du kannst alles.
Und es wünscht dich dir so sehr, dass du hier weggehst an diesen Platz mit dieser tiefen Hoffnung im Herzen, auf diesen Gott des Himmels zu setzen, allein auf den, was auch immer kommen mag. Der Gott des Himmels ist mein lieber Vater geworden auf der Pfingsttagung 2016. Und in diesem Namen darf ich durch diese Welt gehen und in seinem Namen bin ich Hoffnungsträger. Und das wünsche ich jeden Einzelnen hier an dem Platz. Und ich wünsche mir, dass diejenigen, die was damit anfangen können, auch für mich beten, dass es auch tiefer in meinem Herzen noch ist, dass alleine diese Hoffnung trägt und nichts anderes. Wollen wir noch beten? Herr Jesus Christus, wir preisen dich als lebendiger Gott, dass du unter uns bist durch deinen Heiligen Geist, dass nicht erst morgen der Geist ausgegossen wird, sondern vor 2000 Jahren ausgegossen wurde. Und dass du es bist, der diesen Geist des Trostes, diesen Geist der Wahrheit, diesen Geist der Aufrichtigkeit, diesen Geist der Reinheit ausgegossen hat in die Herzen seiner Kinder und deine Kinder dazu berufen hast, in dieser Welt ein Zeugnis des Gottes der Hoffnung, des Gottes der Wahrheit, des Gottes des Lebens, des Gottes des Lichtes zu sein. Und Herr Jesus, du weißt, wie deine Gemeinde drunter mangelt oft, auch jetzt in unseren Ländern oft am Gebet, auch an diesem Mitleid. Herr, wie viel ist oft Kritikgeist da, wie viel Streit ist da, wie viel Zerstrittenheit und Zweifeln und Unaufrichtigkeit. Herr, erbarme dich über uns. Und ich will mich da auch mit drunter stellen, wie der Nehemia sich drunter gestellt hat. Herr, sei mir Sünde gnädig und richte mein Herz allein auf dich aus, auf den Gott des Himmels, auf den, der alles kann, der Könige einsetzt und absetzt, der ganze Völker verändern kann, Tote zum Leben erwecken kann, das zerbrochenste Leben zu einem wunderbaren Leben gestalten kann, mit dem du deine Geschichte schreibst, und zwar deine Geschichte, die Geschichte des lebendigen Gottes. Und so wollen wir in deinem Frieden in diesen Abend gehen und ich bitten, dass du uns segnest, dass du uns stärkst, ermutigst, dass unsere Herzen dir zugewandt sind. Und wir preisen dich, lebendiger, auferstandener Herr, dass wir diese Pfingsttagung haben dürfen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier mitarbeitet, für jeden, der hier mit Musik macht, Herr, für jeden, der sie hier einbringt. Wir preisen dich, Jesus, dass du uns das alles hier ermöglicht. Amen. Amen. Danke für alle, die das so wunderbar hier ermöglichen.